durchzieht das einfach wirklich mit Schaudern, wenn ich bedenke, wie man diese menschenverachtende Energy-Drinks überhaupt konzipieren konnte, mit kritischen Konzentrationen, die ich auf einen Markt werfe, mit Menschen, die in ihrer Rolle noch am Suchen sind, die Drogen ausprobieren, die vielleicht davon viel zu viel konsumieren, und wir müssen sie einfach vor, ja, vor Schaden bewahren. Da muss man viel radikaler ran. Da bin ich viel radikaler. Von mir aus bräuchte es die gar nicht zu geben. Ja, es kommt sogar noch eins drauf. Also wenn wir jetzt hier gefährliche Herzrhythmusstörungen können es machen. Aber es ist ja ein Softdrink. Mm. Ja? Und damit gehört es in die Kategorie ultra hochverarbeitet Nova Klasse 4. So, ein Softdrink pro Tag erhöht das Risiko für Fettleber und auch Leberkrebs später. Und wir haben eben schon das Konstrukt, die Beweiskette, dass wir sagen, wo kriegen denn die jungen Männer unter 30 ihren Darmkrebs her? Ja, von Softdrinks. Und das fällt ganz klar unter die Kategorie Softdrinks. Da haben wir jetzt schon zwei Argumente. Es fördert eben einfach Krebserkrankungen, Übergewicht, Diabetes, und man kann auch mal an Herzversagen sterben. Wozu haben wir sowas?
Ja.
Ein Lebensmittel, das tödliche Konsequenzen hat, mindestens muss da ein Totenkopf drauf.
Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
Schwarmintelligenz nutzen wir, wenn wir das Wissen und die Erfahrungen von unterschiedlichen Menschen sammeln. Und diese Schwarmintelligenz, die hat auch der Bürgerrat für sich genutzt im vergangenen Jahr. Da sind nämlich 160 Menschen in Deutschland zufällig ausgewählt worden, um sich über Ernährung zu beraten. Und da ging es dann um Themen wie Umwelt- und Klimaverträglichkeit, Fragen zur Lebensmittelkennzeichnung, um Haltungsbedingungen von Nutztieren, überhaupt die Lebensmittelproduktion, aber auch darum, ob der Staat bei den Preisen eingreifen soll. Und der Bürgerrat hat jetzt 9 Empfehlungen veröffentlicht, und darüber wollen wir heute reden. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße bei mir wieder ganz herzlich Dr. Matthias Riedel. Hallo.
Moin.
Er ist Ernährungsdoc, ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg, Chefredakteur der Zeitschrift Ist dich gesund, und damit genau der Richtige, um bei diesen Themen mitzureden. Und wir reden natürlich auch wieder über einen Ernährungsmythos, und wir haben zum Ende auch wieder ein schönes Rezept für euch. Herr Riedel, ich war nicht im Bürgerrat. Sie auch nicht?
Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht.
Aber auch wenn wir jetzt nicht zufällig ausgelost wurden, wir können trotzdem über die Ergebnisse heute reden. Und das wollen wir jetzt mal machen. Und zwar gehen wir das jetzt mal Punkt für Punkt durch, die einzelnen Empfehlungen. Ich bin sicher, Sie haben einiges dazu zu sagen.
Ja, ich war erst sehr, sehr skeptisch, weil ich dachte, es ist so viel zu tun. Es ist so viel angestaut im Bereich der Ernährung. Wir haben so viel Unerledigtes, dass ich dachte, na, der Bürgerrat, der ist doch damit eigentlich überfordert. Aber ich bin positiv überrascht, geradezu begeistert. Aber in einzelnen Bereichen geht mir das überhaupt noch nicht so weit.
Gut, dann fangen wir jetzt mal an, und zwar mit Punkt 1, kostenfreies Mittagessen für alle Kinder. Bundesweit soll an allen Kindergärten und Schulen kostenfreies und gesundes Mittagessen angeboten werden. Das war Punkt 1 dieser Empfehlungen des Bürgerrats. Was halten Sie davon?
Also kriegt ein unbedingtes Daumen hoch, weil es gibt Studien, die belegen tatsächlich, dass ein ordentliches Mittagessen für alle Übergewicht, Diabetes bei Kindern reduziert. Und darum geht's ja, dass wir die Kinder gesund erhalten. Aber es gibt eben auch Studien, die zeigen, dass wenn die Kinder das Richtige essen, dass ihre geistige Leistung in Prüfung um bis zu 40% besser ausfallen. Und ehrlich gesagt, jetzt muss man einfach sagen, liebe Politik, handeln, weil die Fakten sind auf dem Tisch. Und die Schere zwischen Kindern, die schlechtes Essen bekommen und damit schlechtere Leistung haben, kranker sind, und die, die aus besseren Haushalten kommen, wo sie mit gutem Essen großgezogen werden, wo sie größer werden, wo das Gehirn größer wird, wo die Leistung besser wird. Das haben wir derzeit in Deutschland. Wir haben ein soziales Gefälle, und dieses soziale Gefälle wird auch mitverursacht durch schlechte Ernährung. Und deshalb muss man hier ganz klar sagen, umsetzen, Datum Ende des Jahres, Das müssen wir hinkriegen.
Und muss es wirklich kostenfrei sein? Reicht es nicht, gesundes Essen anzubieten mit einer sozialen Staffelung?
Ja, das könnte man natürlich auch machen. Aber wir wissen ja auch aus den Diskussionen mit den Eltern, wenn es ums Geld geht und die ja nicht verstehen, wie wichtig das gute Essen für die Kinder ist, dann wird um 50, 60, 70, 80 Cent gefeilscht. Und das macht ja keinen Spaß. Und es ist wichtig, es ist eine Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass wir gesunden Nachwuchs bekommen. Gut, und wenn die Eltern das nicht hinbekommen, und das tun sie in dieser ernährungsfeindlichen Umgebung nicht, dann muss der Staat ran, weil davon hängt unsere Zukunft ab.
Also anders als früher gibt es ja wenigstens schon in fast allen Schulen Mensen, jedenfalls in Hamburg. Ich kann es nicht fürs gesamte Bundesgebiet sagen, aber es gibt natürlich ein deutlich besseres Raumangebot als in früheren Jahren und Jahrzehnten. Dann muss nur noch das Essen entsprechend werden, sagen Sie.
Ja, und da würde ich sogar noch eine Forderung da drauf legen, zu sagen einfach, wir brauchen eine Ernährung, die nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gestaltet ist. Und darunter gibt es, finde ich, gar keine Diskussion. Es muss natürlich ein Standard sein. Und wenn wir die DGE-Kriterien einhalten für gesundes Essen für Kinder, dann haben wir einen wichtigen Grundstein für die Zukunft unserer Kinder und für Deutschland gelegt, weil derzeit ist es so, ja, da haben wir jährliche Steigerungsraten für Übergewicht, für Diabetes Typ 2, Erkrankungen, die in dem Alter gar nicht vorkommen dürften. Ja, es gibt jetzt auch schon Autoimmunerkrankungen im Kindesalter vermehrt. Das darf alles nicht sein. Junge Männer haben vermehrt Darmkrebs und das kommt durch die falsche Ernährung. Da müssen wir ran.
DGE ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, richtig?
Richtig.
Nochmal zur Begriffsklärung.
Genau. Die wird vom Staat mit unterstützt und stellt Regeln auf, was wir essen sollten, um gesund zu bleiben.
Dann sind wir bei Punkt 2. Bewusstes Einkaufen leicht gemacht durch ein verpflichtendes staatliches Label. Für alle in Deutschland und der Europäischen Union verkauften Produkte soll es ein verpflichtendes staatliches Label geben. Das Label soll die Bereiche Klima, Tierwohl und Gesundheit einzeln berücksichtigen und soll wissenschaftlich fundiert sein. Nun haben wir Label ja schon wirklich genug, wenn man sich so umguckt.
Ja.
Was halten Sie von so einem staatlichen Label, wo all das ja zusammengehen soll? Beziehungsweise einzeln berücksichtigt, aber das muss dann ja alles auf der Packung stehen. Wie praktikabel ist das?
Ja, das ist ein toller Wunsch. Derzeit sind fast drei Viertel der Bürger durch die vielen Labels, die wir haben, völlig verunsichert. Und das ist auch ein Problem. Und offenbar, das ist auch eine Aussage, die hier zwischen den Zeilen rauskommt, ist der Bürgerrat nicht einverstanden mit dem aktuellen Ampelsystem. Denn wir haben ja ein Ampelsystem, ne? Rot, also mit A, B, C, D, E. Und das soll ja den Gesundheitswert eines Lebensmittels ausdrücken. Also so ein Label hätten wir ja eigentlich, aber das findet hier vom Bürgerrat ja irgendwie auch noch gar nicht so richtig Berücksichtigung. Und so ist es auch. Natürlich ist dieses Ampelsystem, was wir derzeit haben, völlig unzureichend. Und wenn ich bedenke, wie viele Jahre daran gearbeitet wurde, dann sehe ich für diese Forderung ja vielleicht die Umsetzung in 10 Jahren. Was sie aber nicht schlechter macht, diese Forderung, weil wir brauchen sowas, tatsächlich ein einfacher Score. Und da brauchen wir auch gar nicht lange drum herum zu reden. Es gibt auch schon einfache Scores für unsere Gesundheit. Die hätte man damals statt des Ampelsystems auch gleich übernehmen können. Nämlich die Nova-Klassifizierung. Also wenn ich Lebensmittel verändere, dann entstehen 4 Nova-Klassen. Also ich koche das ein bisschen, ich fermentiere das, dann wird das Nova Klasse 3. Das ist alles egal. Diese Nova Klassen 1 bis 3 sind eigentlich alle egal, mehr oder weniger. Interessant ist nur die Nova Klasse 4. Und Nova Klasse 4 sind hochverarbeitete Lebensmittel mit Chemie. So, und das brauchen wir eigentlich nur auf die Lebensmittel drauf zu machen. Die Klassifizierung ist da. Papp, dann hätten wir Nova Klasse 4, fasse ich nicht an. Also ich nicht. Und dann können wir mit einzelnen Labels wahrscheinlich viel besser rangehen. Also Tierwohl muss man wahrscheinlich separat machen, wenn man jetzt alle Informationen zusammenmixen wollte, wie die Gesundheit, wie das Tierwohl und dann noch den ökologischen Wert. Dann haben wir nachher irgendwie eine Gesamtsumme und dann kann nachher ein hier in Deutschland produziertes Nova Klasse 4 Lebensmittel, was ungesund ist, aber dadurch, dass es halt regional ist und auf Tierwohl geachtet wurde, das kriegt dann plötzlich eine tolle Benotung. Und dann haben wir so einen Murks, wie bei dem Ampelsystem. Das heißt, wir brauchen ganz klar einfach mehrere Labels, aber der Rest der Labels muss weg. Also Fair Trade. Fair Trade, das ist so verwirrend. Es kann sein, dass irgendwie ein Bestandteil aus dieser Schokolade Fair Trade gehandhabt wurde und dann wird das ganze Lebensmittel Fair Trade. Und solche Dinge, die gehen einfach nicht. Also die Labels, die wir derzeit haben, auch die Fischlabels, das ist, wenn man dahinter guckt, teils gekauft, teils sehr, sehr unsicher von der Aussagekraft. Deshalb brauchen wir ganz klare wissenschaftliche Scores. Öko, richtig, Gesundheit, da haben wir die Nova Klasse 4. Aber vor der haben eben alle Angst. Dann hat nämlich...
Dann wird's ernst.
Ja,
dann
genau.
Dann ist es für jeden gut erkennbar.
Ist für jeden gut erkennbar.
Was der Bürgerrat ja eigentlich möchte.
Aber dann haben wir 80% der Dinge, die im Supermarkt sind, haben eine Nova Klasse 4 Label. Aber das wäre mal ehrlich, ne? Aber das will in der Politik keiner und die Industrie auch schon gar nicht.
Dann kommen wir zu Punkt 3, verpflichtende Weitergabe von genießbaren Lebensmitteln durch den Lebensmitteleinzelhandel. Supermärkte und andere Lebensmittelgeschäfte ab einer Größe von 400 Quadratmetern Verkaufsfläche sollen verpflichtet werden, noch genießbare Lebensmittel, die sonst weggeworfen würden, an gemeinnützige Organisationen weiterzugeben.
Unbedingt. Das
kann man nichts dagegen haben,
nein,
oder?
Nein, ja. Muss, Daumen hoch. Wir schmeißen doppelt so viel Lebensmittel weg wie die Franzosen. Das muss man sich mal vorstellen. Bei den Franzosen sind es eben 30 Kilo pro Person. Bei uns sind es über das Doppelte, nämlich fast 80 Kilo. Das geht nicht. Ich sehe es auch ein bisschen im Zusammenhang mit, geht es uns zu gut? Man muss ja mal fragen, geht's uns zu gut? Franzosen geht's nicht ganz so gut, aber sie haben auch einen wertigeren Umgang mit Lebensmitteln. Also dann kaufe ich gute Lebensmittel und dann werden die halt irgendwie auch noch verarbeitet. Da sind die Franzosen in vielen Dingen uns auch voraus. Tatsächlich, das muss so sein. Das ist eine Frage der Mitmenschlichkeit, wenn es Menschen gibt, die sich Gemüse nicht leisten können, das muss weitergegeben werden. Also ich finde, das ist auch ein Selbstläufer, der muss umgesetzt werden.
Also tatsächlich ist es ja auch so, dass viele Supermärkte inzwischen so Rettertüten oder sowas packen, das heißt unterschiedlich. Und dann wird halt alles Mögliche, was entweder fast abgelaufen ist, aber noch gut aussieht, oder ein Obst oder Gemüse, was eben nicht mehr ganz makellos ist, für sehr wenig Geld angeboten.
Das
Studenten kaufen das wahnsinnig gern, weil dann können sie sich auch mal einen Käse leisten, den sie sich sonst nicht leisten könnten.
Ja.
Und das finde ich, also die Supermärkte haben das auch für sich schon erkannt, dass sie damit nochmal den einen oder anderen Euro verdienen. Und ich finde auch, also dieses Lebensmittel retten, wenn man jetzt keine Sachbeschädigung betreibt an irgendwelchen Supermärkten, Parkplätzen, Hinterhöfen, hat auch meine Sympathie.
Es ist tatsächlich schlimm, dass man in Deutschland aus dem Mülleimer keine Lebensmittel vom Supermarkt klaut. Da gab es ja diese Fälle.
Genau, und ich habe aber auch gelesen, dass viele Supermärkte es nicht verfolgen.
Ja, das ist schon mal ein Wandel. Und tatsächlich ist es so, das rechtzeitige Runterlabeln, Preishalbieren in den Supermärkten, das finde ich auch total wichtig. Runter mit dem Preis. Ich habe immer Mitleid mit den Lebensmitteln. Da schreibt mein Supermarkt dann -30%. Ich weiß, das ist am Rande der Haltbarkeit. Ich kaufe es. Es muss weg, weil wenn ich es jetzt nicht kaufe, kauft es keiner, dann wird es nachher weggeschmissen. Und
bei mir zu Hause im Kühlschrank müssten auch manche
so ein Label kriegen, ne?
Glaube ich. Ist mich noch, ich bin noch nicht schlecht.
Aber dann, man muss auch darüber reden, dass dieses MHD eben nicht der Zeitpunkt ist, an dem man es gleich wegschmeißen will. So ein Joghurt ist noch deutlich drüber hinaus haltbar. Man muss prüfen, schmecken, ist das noch in Ordnung, kann man es doch noch essen.
Punkt 4. Lebensbedingungen und Herkunft von Tieren transparent darstellen. Ein verpflichtendes und staatlich kontrolliertes ganzheitliches Tierwohllabel soll den gesamten Lebenszyklus von Nutztieren abbilden.
Ja, das passt sehr gut auch eben zur Forderung 2, dass wir ein Gesundheitslabel brauchen. Wir brauchen ein Tierwohllabel, wir brauchen ein Ökolabel. Das müssen aber separate einzelne Labels sein und der ganze andere Labelkram muss weg. Ich habe jetzt gerade gestern gelesen, dass es ein neues Label gibt, Herkunftsland Deutschland. Ach, ja, das ist in diesem Labelwald tatsächlich etwas, was jetzt so ausprobiert werden soll. Ich finde, bitte macht es nicht, macht keine neuen Labels mehr. Einigt euch auf ein Label, weil am Ende gucken die Leute sich die Labels gar nicht mehr an. Wir brauchen klare Labels und die anderen müssen alle weg. werden ja eh nicht beachtet.
Punkt 5, neuer Steuerkurs für Lebensmittel. Die Definition von Grundnahrungsmitteln soll überarbeitet werden. Darunter sollen in Zukunft auch Produkte wie pflanzliche Milchersatzprodukte, Fleischersatzprodukte und alle nach Biostandards erzeugten Produkte fallen. Zucker soll hingegen nicht mehr als Grundnahrungsmittel gelten und damit die darauf erhobene Mehrwertsteuer auf 19% angehoben werden. Auf Produkte wie unverarbeitetes und tiefgefrorenes Obst und Gemüse in Bioqualität, Hülsenfrüchte, Nüsse und Vollkorngetreide sowie Mineral- und Tafelwasser soll keine Mehrwertsteuer mehr erhoben werden. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist zum Teil gut. Also mit dem Mineralwasser, Nüsse, Vollkornprodukte, alles Gemüse, ganz klar. Würde ich bloß noch weitergehen, weil mittlerweile sind die Preise so hoch und die Bedeutung von diesen Lebensmitteln so gigantisch, wissenschaftlich auch anerkannt, dass wir einfach sagen, wir müssen das subventionieren. Gemüse muss billiger werden. Es müssen bestimmte Gemüsesorten einfach staatlich subventioniert werden. Und mein Tipp vielleicht, Leute, trinkt ein bisschen mehr Wasser aus der Leitung, was ich mache. Man braucht ja auch kein Mineralwasser. Aber das ist eine andere Sache. Womit ich überhaupt nicht einverstanden bin, das ist, dass pflanzliche Milchersatzprodukte, Fleischersatzprodukte und Zucker von der Mehrwertsteuer befreit werden sollen. Das muss man differenzierter sehen. Milchersatzprodukte gibt es Sonne und Sonne. Ich habe Milchersatzprodukte mit Aromen, mit viel Zuckerzusatz und mit künstlichen Phosphatbeimengungen gesehen. Von einem Markenhersteller. Und das ist ein Milchersatz, den ich nicht kaufen würde. Ich habe ihn aus Versehen gekauft, weil ich da auch ab und zu mal drauf reinfalle. Man muss dann doch immer gucken, was ist drin. Dieses Milchersatzprodukt ging in Richtung hochverarbeitet. Mhm. Er hat die Merkmale von Hochverarbeitung erfüllt. Deshalb kann man nicht sagen, Milchersatzprodukte sind alle gut. Ja, das Gleiche mit den Fleischersatzprodukten. Fleischersatzprodukte können tatsächlich in die Nova-Klasse 4 rutschen, wenn da Emulgatoren reingemischt wurden, wenn viel Salz drin ist, wenn Aroma da drin ist, wenn die ganze Palette der Chemie darüber ausgekippt wurde. Es ist dann eigentlich ein Astronautenkost, sieht aus wie Fleisch, aber es ist hochverarbeitet. Das wäre Nova Klasse 4. Das dürfen wir nicht noch subventionieren. Aber hier über den Empfehlungen des Bürgerrates steht einfach ein Missverständnis. Was dem Bürgerrat nicht klar geworden ist oder den Bürgern, wobei die Entscheidungen ja alle sehr weise sind. Also ich bin so erstaunt über diese Vielzahl von Argumenten und Tiefgründigkeit, dass ich sagen muss, wir sollten mehr solche Bürgerräte machen.
Schwarmintelligenz, sage ich dann nur. Viele Leute mit unterschiedlichen Einstellungen und Ernährungsweisen haben da schon und natürlich ganz viel Expertise, die sie dazugenommen haben.
Die Leute leben jeden Tag und leben nicht wie Politiker in der Blase. Mhm. Und die haben sich ja auch, also 70% der Bevölkerung spricht sich ja auch für Cem Özdemirs Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel für Kinder aus. Ja, da ist der Volksweisheit wirklich groß. Bloß, was in diesen Empfehlungen nicht vorkommt, ist die Erkenntnis, dass hochverarbeitete Lebensmittel tatsächlich unser Leben verkürzen, Krebs fördern und uns Krankheiten verursachen wie Zivilisationskrankheiten. Und das zeigt auch hier ganz klar die Forderung, Fleischersatzprodukte von der Mehrwertsteuer zu befreien. Da muss man sehr genau hingucken. Wenn ich einen Burger aus echtem Gemüse mische, dann von mir aus keine Mehrwertsteuer. Ist er aber aus einem Proteinisolat mit lauter Chemie zusammengepappt und sieht ganz toll aus, aber ist vom Nährwert her nicht gut für uns, dann darf man das nicht mit Mehrwertsteuer von Mehrwertsteuer befreien. Da muss man im Gegenteil sogar eine extrem hohe Mehrwertsteuer drauflegen. Und das ist etwas, was ich hier beim Steuerkurs, wir brauchen mehr Steuerkurs, wir brauchen eine Reduzierung und eine Subventionierung von gesunden Lebensmitteln. Dann sollte es einen Bereich geben, der ist neutral. Da würde ich jetzt auch beispielsweise Zucker hinzuziehen. Ich erkläre das gleich nochmal. Und dann gibt es die Produkte der Nova Klasse 4, wo wir die Mehrwertsteuer verdoppeln können. So. Und daraus entstehen dann mehrere Milliarden, mit denen ich gesunde Lebensmittel subventionieren kann, wenn es nicht wieder irgendwo anders verschwindet. Aber mindestens sollte das ins Gesundheitswesen einfließen, weil die Nova Klasse 4 Lebensmittel machen uns krank und dann sollen die wenigstens genauso wie bei Zigaretten einen Beitrag dazu leisten, dass wir wieder gesund werden. Und noch vielleicht ein Wort zum Zucker. Zucker ist tatsächlich ein Grundnahrungsmittel Und zwar hört sich jetzt erstmal ein bisschen doof an, auch gerade aus meinem Mund.
Ja,
ne?
Absolut.
Ja, ne? Zucker, wenn ich Zucker kaufe und damit backe und damit koche, dann ist es ein Zusatz für ein gesundes Gericht. Und in diesem Zusammenhang sollte er dann nicht sollte er nicht höher besteuert werden. Es ist tatsächlich ein Beitrag dazu und zur gesunden Ernährung. Und vielleicht dazu die kleine Anekdote: Wie kann man dieser schädlichen Wirkung von hochverarbeiteten Lebensmitteln auf die Spur? Das kam von einem Sozialmediziner. Es ist nicht aus der Medizin gekommen, sondern von einem Sozialmediziner. Die forschen und gucken immer und versuchen Relationen herzustellen, nicht? Also Gruppe A ernährt sich so, welche Krankheiten haben die? Und der hat was ganz Revolutionäres gemacht. Der ist hingegangen, ist ein Brasilianer gewesen, Herr Monteiro. Der hat die Einkaufszettel der Leute analysiert und hat festgestellt, je mehr Grundnahrungsmittel gekauft wurden, auch Zucker, auch Mehl, desto gesünder waren die Leute und je weniger davon gekauft wurde, desto kränker waren sie. Die Erklärung: Je weniger sie davon gekauft haben, desto weniger haben sie selber gekocht und desto mehr haben sie Fertigprodukte gegessen, mhm, und das hat sie krank gemacht. Und das war die erste bahnbrechende, das ist jetzt über 13, 14 Jahre her, bahnbrechende Erkenntnis, hat man gesagt, das kann nicht sein. Das ist ja Quatsch, was du da rausgekriegt hast. Und es gab einen Shitstorm ohne Ende. Und dann war das ja auch nur ein Sozialmediziner. Also so ein,
ne? Kein richtiger.
Kein, ja, so, ne? Einer, der mit Studien und so. Mhm. Das hat man dann aber sehr kritisch mit weiteren Studien nochmal durchleuchtet und festgestellt, verdammt, der Brasilianer hatte recht. Und genau das ist der Grund, weshalb ich jetzt Zucker als Bestandteil von selber machen ziehen würde, und das sollte man nicht höher besteuern, subventionieren jetzt nicht gerade, aber ist ja eh billig, ja. Aber ganz klar, wir brauchen viel höhere Steuern für die Nova Klasse 4 Lebensmittel. Mhm. Und das fehlt mir in diesen Bürgerempfehlungen. Mhm. Da bin ich total radikal. Und das Problem ist eben auch, dass diese hochverarbeiteten Lebensmittel so lukrativ sind, dass es schon vereinzelte Hersteller gibt, die haben jetzt komplett umgestellt auf diese Fleischersatzprodukte, weil sich da ein Reibach mitmachen lässt. Mhm. Und das ist natürlich die falsche Richtung. Das muss man hochbesteuern. Oder die Firmen fangen an, Fleischersatzprodukte ehrlich und gesund zu machen. Auch das ginge, aber da gibt es nur ganz wenige von.
Dankeschön. Dann sind wir jetzt bei Punkt 6. Gemeinschaftsverpflegung in Pflegeeinrichtungen. In Krankenhäusern, Reha, Senioren und anderen Pflegeeinrichtungen soll der Zugang zu gesunder und ausgewogener Ernährung sichergestellt werden. Das spricht Ihnen doch aus der Seele,
oh,
oder?
Ja. Das ist ein Skandal. Ich finde, es ist auch der Skandal am Ende unseres Lebens. Wir werden irgendwann alle alt, wir werden alle pflegebedürftig oder liegen mal im Krankenhaus. Und was es dort zu essen gibt, ist wirklich ein Skandal. Ich habe das nochmal extra nachgeguckt, 1% der Pflegeheime und 4% der Krankenhäuser bieten ein Essen an, das den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung entspricht. Also fast niemand. Das ist das Problem, und wir reden da eben auch bei Kosten von 3,50 bis 4 Euro, wenn man es schlecht macht, oder 5,50 Euro. Und
Wenn man es gut macht.
So. Und dann würde man sagen, na ja, wieso, die leben ja und die sterben auch nicht und so. Muss man aber bedenken, dass in diesen Pflegeeinrichtungen bis zu 70% mangelernährt sind. Und Mangelernährung heißt höhere Anfälligkeit für Infekte, für Wundheilungsstörungen, heißt auch weniger geistige Leistung. Die sind dann eher mal, was wir im Norden so sagen, bräsig. Das ist dann vielleicht gar keine Demenz, sondern das ist ein Vitamin-B-Mangel. Mhm. Ja, das kaschiert sich so. Dann sieht man einen alten Menschen, naja, der ist eben alt. Ja, so eine Altersdemenz entpuppt sich, wenn die Leute richtig zu trinken bekommen und richtig zu essen bekommen, dann doch nur als vorübergehend. Und das darf einfach nicht sein. Aber jetzt noch mal etwas dazu. Sogar 30% der Menschen, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, sind mangelernährt. Und das hat für die Krankenhäuser eine erhebliche wirtschaftliche Auswirkung, vom Persönlichen und der Tragik mal ganz abgesehen, weil nämlich Menschen, die mangelernährt sind, die sterben leichter an Lungenentzündung, kriegen mehr Infekte und sterben, haben ein höheres Risiko, im Krankenhaus zu sterben. Und wenn man jetzt eine Station, da sind so 30 Leute drauf, wenn man eine Station richtig gut ernähren würde für 4 Wochen, dann würde man eine schwere Komplikation verhindern, wie einen Todesfall oder eine fatale Lungenentzündung. Das heißt, wir nennen das in der Medizin die Number Needed to Treat. Das heißt, so viel Menschen muss ich ordentlich behandeln, damit ein Ereignis verhindert wird. Und die Zahl ist 37. Das heißt, ich muss 37 Menschen im Krankenhaus ordentlich ernähren und dann habe ich ein Ereignis verhindert. Das sind übrigens diese Number Needed to Treat Zahlen, gibt es für jedes Medikament. Und ein Medikament wäre froh, eine Number Needed to Treat von 37 zu haben. Also das gilt als sehr, sehr gut. Manche Medikamente haben nur 70 oder 80. Und dafür geben wir Geld aus. Und dafür geben wir am Tag manchmal 2-3 Euro aus, wo wir mit gutem Essen mehr erreichen würden. Deshalb, man merkt schon meine Emotionalität, da ist Deutschland tatsächlich Entwicklungsland. Und so kommen wir aus unserer miesen Lebenserwartung, die schlechteste ja ist, in der westlichen Welt auch nicht raus. Ja. Das ist tatsächlich ein Riesenskandal.
Wenn ich lese sichergestellt, dann frage ich mich natürlich, ja wie denn jetzt? Also das ist noch nicht ganz zu Ende formuliert und auch vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht, glaube ich.
Ja, da muss Geld ins System, weil die Krankenhäuser natürlich, wir haben gerade ein Krankenhaussterben, ein Drittel der Krankenhäuser wird vom Netz gehen. Das macht den Wettbewerb nochmal viel größer. Mhm. Derzeit denkt in den Krankenhaus Etagen, in den Chefetagen niemand daran, noch mehr Geld auszugeben fürs Essen, weil sie es nicht haben. Mhm. Das muss von den Kassen zur Verfügung gestellt werden. Das lohnt sich.
Bei Punkt 7 sind wir schon wieder beim Tierwohl. Mhm. Also es waren viele Tierfreunde dabei offenbar im Bürgerrat. Punkt 7 heißt nämlich Verbrauchsabgabe zur Förderung des Tierwohls. Mit einer zweckgebundenen Verbrauchsabgabe auf tierische Produkte soll der Umbau der Tierhaltung hin zu einer artgerechten Nutztierhaltung finanziert werden. Die Einnahmen aus der Verbrauchsabgabe sollen für eine Tierwohlprämie genutzt werden, die landwirtschaftliche Betriebe kontinuierlich erhalten, wenn sie die Haltungsform verbessern. Dabei soll gelten, je besser die Haltungsform, desto höher die Prämie.
Ja, das hört sich auf den ersten Blick super, super an. Und eigentlich ist es ein richtig guter Weg, aber man ahnt schon, wenn in Deutschland etwas gemacht wird, wird es mit hohem bürokratischen, administrativen Aufwand gemacht. Und ich sehe da schwarz für. Aber ich finde das gut. Für mich bedeutet es auch Daumen hoch. Es kann nicht sein, dass wir Billigfleisch verramschen und die Tiere darunter leiden. Und dieses Billigfleisch macht uns auch noch krank, weil es in der Masse gegessen wird. Das ist eine ganz fatale Situation. Fleisch darf auch etwas teurer werden. Wir müssen nicht so viel essen. Es wird viel zu viel Fleisch gegessen. Da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Aber dann soll es den Tieren auch gut gehen. Tieren, denen es gut geht, die sich gut ernähren können, die produzieren auch im Prinzip eher gesünderes Fleisch. Und wir müssen Fleisch als Delikatesse begreifen und nicht als Massenprodukt, wovon wir ein ganzes Kilo am Abend essen.
Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich gehe mal davon aus, dass ihr alle ein bisschen euch das was kosten lassen würdet, wenn das Fleisch ein Produkt ist von einem Tier, was ein gutes Leben hatte. Also da wir sowieso alle nicht mehr so viel Fleisch essen sollen und hoffentlich auch nicht tun, glaube ich, ist das finanzierbar. Also so ein Label, es gibt ja schon so Labels. Mhm. Ich glaube, dass, also ob es eine Verbrauchsabgabe ist, die ich extra zahle oder ob ich mir das einfach jetzt schon etwas mehr kosten lasse. Ich glaube, möglich ist es jetzt schon sehr bewusst, Fleisch zu kaufen.
Richtig, und da muss man halt die Bauern auch mit einbeziehen, weil am Ende sind die Bauern ja nur ein Rädchen im ganzen Getriebe.
Das ist es,
und
wenn es nur der Handel einsteckt, dann ist es natürlich nicht das, was Bauern eigentlich gedacht ist.
Richtig, und die Bauern wischen sich die Nase. Genau. Nicht? Die haben seit ewigen Zeiten ihre festen Kilopreise und da bleibt nichts hängen.
So, dann haben wir Punkt 8, das ist mir sehr sympathisch, Altersgrenze für Energy Drinks. Für den Kauf von Energy Drinks und ähnliche Produkte soll ein Mindestalter von 16 Jahren eingeführt werden.
Da bin ich noch strenger, 18. Ich erinnere mich gerade, sowas wird ja immer nur in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht, eine Jugendliche, die am übermäßigen Genuss von Energy Drinks einfach verstorben ist. Mhm. Mit schweren Herzrhythmusstörungen. Also eine tote Jugendliche reicht für mich völlig aus, um zu sagen, unter 18 ist da einfach die Sicherheit nicht gegeben. Und wenn ich jetzt auch noch bedenke, dass halt im jugendlichen Alter natürlich ausprobiert wird, da wird Alkohol getrunken, da wird vielleicht sogar die eine Partydroge genommen und dann wiegen diese Mädels 50 Kilo oder weniger. Und dann sind sie tot. Und das geht einfach nicht an. Mich wundert, dass dieser Todesfall nicht durch die Presse gegangen ist, aber es herrscht ja immer noch mal wieder ärztliche Schweigepflicht. Aber letztlich ist es auch für die Medien lesbar gewesen in den Fachzeitschriften. Und mich durchzieht das einfach wirklich mit Schaudern, wenn ich bedenke, wie man diese menschenverachtende Energy-Drinks überhaupt konzipieren konnte, mit kritischen Konzentrationen, die ich auf einen Markt werfe, mit Menschen, die in ihrer Rolle noch am Suchen sind, die Drogen ausprobieren, die vielleicht davon viel zu viel konsumieren, und wir müssen sie einfach vor, ja, vor Schaden bewahren. Da muss man viel radikaler ran. Da bin ich viel radikaler. Von mir aus bräuchte die gar nicht zu geben.
Ja? Ich bin auch mal sehr radikal. Ich habe eine junge Kollegin, die ist 25, wird demnächst 26. Die trinkt jeden Tag einen Energy Drink. Und seit ich das mitgekriegt habe, rede ich ja immer ins Gewissen. Ja. Wir lachen schon beide drüber, ja, wenn ich sage, du weißt genau, was ich dazu sage.
Wenn
ich
habe ja mal
meine Erkenntnisse auch von Ihnen, wie schädlich das Zeug ist. Also, wenn sie uns zuhört, du hast es jetzt gehört. Es ist einfach nicht gut für dich.
Ja, es kommt sogar noch eins drauf. Also wenn wir jetzt hier Herzrhythmusstörungen, gefährliche Herzrhythmusstörungen können es machen. Aber es ist ja ein Softdrink. Mm. Ja? Und damit gehört es in die Kategorie ultra hochverarbeitet Nova Klasse 4. So, ein Softdrink pro Tag erhöht das Risiko für Fettleber und auch Leberkrebs später. Und wir haben eben schon das Konstrukt, die Beweiskette, dass wir sagen, wo kriegen denn die jungen Männer unter 30 ihren Darmkrebs her? Ja, von Softdrinks. Und das fällt ganz klar unter die Kategorie Softdrinks. Da haben wir jetzt schon zwei Argumente. Es fördert eben einfach Krebserkrankungen, Übergewicht, Diabetes, und man kann auch mal an Herzversagen sterben. Wozu haben wir sowas?
Ja.
Ein Lebensmittel, das tödliche Konsequenzen hat, mindestens muss da ein Totenkopf drauf. Das finden die Kids wahrscheinlich noch cooler.
Wahrscheinlich.
Aber
also auch keine
gute Idee. Ja. Aber eigentlich muss da ein Totenkopf drauf.
Dann sind wir bei Punkt 9. Mehr Personal für Lebensmittelkontrollen und bessere Transparenz. Die Berufsordnung für Lebensmittelkontrolleure soll so geändert werden, dass die Zugangshürden für diesen Beruf gesenkt werden. Kontrollergebnisse sollen der Öffentlichkeit auf einfache Weise zugänglich gemacht werden.
Ja, bin ich ganz dabei. Derzeit ist es ja auch häufig Aufgabe von Ökotest, Foodwatch oder der Verbraucherzentrale, wenn die mal, oder auch die Medien schleppen dann mal eine Charge von irgendwelchen Lebensmitteln in ein Labor, und dann wundern wir uns, was da läuft, nicht? Acrylamid bei hoch erhitzten Kohlenhydratprodukten wie Chips oder Backwaren, ja, da steht nicht drauf, ja, und da hat sich dann auch jahrelang keiner mehr gekümmert. Mineralölrückstände in Lebensmitteln, das sind lauter Schludrigkeiten. Weichmacher finden wir jetzt im Urin von Kindern, in einem Großteil der Kinder. Wir sind jetzt am Überlegen, woher das kommt, ob das aus den Plastikverpackungen kommt oder aus der Sonnencreme. Sowas ist einfach schlimm. Wir wundern uns immer wieder, welche Giftstoffe wir im Essen haben, und das muss einfach besser kontrolliert werden. Für mich herrscht da gerade in der Lebensmittelproduktion Wildwest, und das wissen wir alle, wenn nicht kontrolliert wird, dann läuft das auch so weiter. Ich habe neulich in der Praxis, nur mal so, dass wir in der Praxis werden kontrolliert, ob wir alle Geräte, das ist die normale Personenwaage, ja, das Blutdruckmessgerät, das muss umfangreichen Tests und auch Schriften unterzogen werden, muss man genau protokollieren, wann was wie getestet wurde. Da wurden wir sowas von auseinandergenommen, auch für banale Geräte, wo man einfach sagen muss, Leute, habt ihr denn nichts anderes zu tun? Also ein bisschen mehr Strenge bei der Lebensmittelproduktion würde ich mir wünschen. Das findet ja praktisch nicht statt. Wir hatten ja neulich diesen Lebensmittelskandal mit More Nutrition, eine Nahrungsergänzungsmittelfirma, die alle 2-3 Jahre umzieht, um sich staatlichen Kontrollen
zu entziehen.
Und das reicht also in Deutschland schon, alle zwei, drei Jahre umzuziehen. Aber weil das ja dann so in dem Fernsehen war, hat sich dann doch die Lebensmittelkontrollbehörde haben sich die Kontrollbehörden dann nochmal aufgerafft, vor Ablauf dieser 2 Jahre vorbeizugehen. Und die sind massenhaft fündig geworden.
Das war auch hier in Norddeutschland.
Das war in Enzhorn, genau.
Ja, genau.
Ja, also, okay. Also wir brauchen mehr Sicherheit für uns, für unsere
Lebensmittel. Ist das jetzt, diese 9 Punkte, ist das jetzt der große Wurf?
Ja.
Wie kontrollieren wir das? Also ob da jetzt was passiert? Was meinen Sie?
Also ein bisschen mehr Fokus auf die Gefährlichkeit von ultra hochverarbeiteten Lebensmitteln. Und damit fällt dann ja auch einen Energy-Drink darunter. Da müssen wir mehr mit der Steuer ran. Aber hier muss ich sagen, ich bin begeistert. Das Volk in diesem Sinne hat wirklich tolle Empfehlungen ausgesprochen, wo ich sage, liebe Politiker, setzt euch dran. Ich möchte jetzt den Zeitplan sehen. Das sind alles gute Sachen, da muss man jetzt mal gegen argumentieren. Das wird schwer fallen. Mhm. Und das ist das, was die Leute wollen. Mhm. Und wir leben in einer Demokratie. Und ich bin sehr glücklich über diese Ergebnisse. Und das sollten wir alle paar Jahre wieder machen, weil auch der Bürgerrat lernt daraus.
Wir werden das verfolgen, wie es weitergeht mit den Ergebnissen des Bürgerrats, mhm. oder?
Ja. Das machen wir, ja.
Der Ernährungsmythos.
Dann haben wir natürlich heute auch einen schönen Ernährungsmythos für euch. Und das ist jetzt gar kein hochverarbeitetes Lebensmittel, um das es jetzt geht, nämlich der Apfelessig. Und die Frage, hilft Apfelessig beim Abnehmen?
Also ja, also es gibt tatsächlich eine aktuelle Studie, die sagt, Apfelessig in so einer Menge von 30 Millilitern vor dem Essen ist in der Lage, den Blutzucker und die Blutfettwerte zu senken. Ob das jetzt auch das Gewicht mit einbezieht, muss man gucken. Die Studien sind immer alle relativ klein. Und ich warne halt auch davor, diesen Apfelessig dann immer frisch, also so roh zu nehmen, weil er unseren Zahnschmelz angreift, à la long. Ist ja doch eine Säure. Mhm. Und sagen wir so, ich würde jetzt nicht unbedingt diese Methode verwenden, um abzunehmen, weil da haben wir hier schon andere Sachen besprochen. Mhm. Aber es lässt den Essig in einem anderen Licht erscheinen. Und wenn ich mir so einen Salat mit Essigöl-Dressing mache, dann kann ich überlegen, dieses Dressing hinterher aufzulöffeln. Das ist eine gute Sache. Also möglicherweise ist da was dran. Die Studien deuten in die Richtung. Ich würde jetzt aber mich nicht nur darauf verlassen.
Mhm. Vielen Dank.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr habt uns ja wieder ganz viel geschrieben. Ich kann immer nur wieder sagen, es dauert halt manchmal ein bisschen, aber es geht nichts verloren. Und wir haben heute wieder einige Fragen von euch, die Sie jetzt für uns beantworten, Herr Riedel. Und zwar als im Nachgang zu unserer Fastenfolge, die wir letztens veröffentlicht haben, hat uns Bianca geschrieben und sie möchte gerne wissen, ob das Glaubern vor dem Fasten, also Glaubersalz, trinkt man da, um dann seinen Darm zu reinigen, ob das wegen vermuteter Schäden für das Mikrobiom vielleicht ungünstig ist. Sie hat verschiedene Studien dazu gefunden, fastet 1 bis 2 Mal im Jahr und ist jetzt ein bisschen unsicher.
Ja, genau. Tatsächlich ist es so, die Fastenkuren folgen ja auch gewissen Schulen. Mhm. Und so eine Fastenkur, die immer schon mit Glaubersalz gearbeitet hat, die wird das jetzt auch weiterhin empfehlen. Und ich weiß auch, mein Kollege Andreas Michalsen aus Berlin neigt auch eher dazu. Aber man muss sagen, die Studienlage ist nicht ganz klar. Man muss es nicht unbedingt machen. Und das muss man auch weiter verfolgen. Wie entwickelt sich die Darmflora darunter? Ist das positiv oder ist das negativ? Da fehlt mir zu wenig Evidenz und ich sehe es eher kritisch.
Und Bianca hat aber noch eine zweite Frage. Und zwar, Sie sagen ja mal, bei Nüssen kommt es nicht so auf die Bioqualität an. Ich weiß nicht, haben Sie vielleicht mal gesagt, ich erinnere das jetzt nicht. Und einige große Nussfirmen produzieren aber Bio, ohne dies zu propagieren. Und sie würde jetzt gerne wissen, weil sie sehr viele Walnüsse isst, am liebsten die von Alesto, weil die mal sehr gut getestet worden sind von Ökotest. Gibt es denn Firmen, von denen Sie wissen, dass die Bio produzieren, ohne das an die große Glocke zu hängen? Ich kann mir das kaum vorstellen, weil Bio ist ja eigentlich immer ein Label, mit dem man dann auch mehr Geld verlangen kann.
Ja, ich weiß, der NDR hat einmal eine Reportage über einen der größten Nusshersteller gemacht. Ich glaube, die kennt auch jeder. Die ist auch in jedem Regal zu sehen, die mit dem orange-gelben Etikett. Und die haben sich, die beziehen ihre Nüsse auch wirklich in Qualitätsfarmen, haben hohe Qualitätsansprüche. Und die haben sich dagegen entschieden, ob das jetzt der bürokratische Aufwand ist oder was auch immer, weiß ich nicht. Es sind zufälligerweise auch meine Lieblingsnüsse. Ich gehe da auch sehr. Wenn ich diese Nüsse nicht esse, dann kaufe ich tatsächlich auch Bio-Nüsse. Das ist mir schon wichtig. Und mit der Zeit entwickelt man auch ein Gespür dafür, für die Frische und die Qualität der Nüsse. Also ich habe neulich auf dem Markt deutsche Walnüsse gegessen, ein Träumchen. Also die waren ja wirklich regional und sowieso bio auch, aber das war ein Träumchen. Dem habe ich gleich alles, was er da hatte, abgekauft. Soll ja auch wieder aufpassen, dass es nicht zu alt wird. Aber in der Nuss, ne, also in der Schale noch, also wirklich ganz toll. Ich mag deutsche Nüsse, Walnüsse auch. Ich habe auch selber einen Nussbaum. Und also danach würde ich gehen. Ja, wenn man klar keine 1A-Nüsse kaufen möchte, dann würde ich als nächste Stufe auf Bio-Nüsse gehen. Und wenn man sich das alles nicht leisten kann, dann muss man auch die etwas schlechtere Qualität essen.
Gut, ich weiß jetzt nicht, welche Marke Sie da meinten. Ich gehe jetzt mal aufmerksam durch den Supermarkt und schau mal, was da draufsteht.
Ich darf ja keine Werbung machen als Arzt. Das ist alles verstößt gut, gegen das Werbeverbot.
Wie war das Orange-Verbot?
Orange-Gelb. Also ich bin ein bisschen farbschwach.
Wir schauen mal. Also Bianca, einfach mal im Supermarkt schauen, welches Label sich dahinter verbirgt. Ich weiß es auch im Moment nicht. Aber weil wir gerade bei Nüssen waren, Marc hat uns auch geschrieben. Und Marc sagt, da ich sehr gerne und viele Nüsse und Kerne esse, würde ich gerne wissen, ob es auch ein zu viel gibt. Für die Paranüsse wurde das ja eindeutig beantwortet. Das stimmt wegen der Radioaktivität, die die anreichern. Aber kann man zu viele Nüsse essen?
Nein. Ausgeschlossen. Am Ende die größte Gefahr durch zu viele Nüsse ist, dass man satt ist. Und das ist in unserer Gesellschaft ja nicht das Schlechteste, weil wenn man nämlich satt ist, dann isst man nichts Falsches mehr.
Julian ist 15 und hat uns geschrieben und schreibt, einige meiner Freunde nehmen Kreatinmonohydrat zum Muskelaufbau ein. Ich würde es persönlich nie nehmen, aber was halten Sie davon, Herr Dr. Riedel?
Also im Extremsport, im Hochleistungssport wird Kreatin auch eingesetzt, weil es in möglicher Weise die Muskelleistung steigert. Es kann aber auch die Wasserbindung im Muskel erhöhen. Das heißt also, im Bodybuilding-Bereich wird das wohl auch eingesetzt. Es ist relativ gut erforscht. Es gibt auch Studien, die zeigen eine gewisse Verbesserung der Hirnleistung. Mhm. Wir raten bei uns in der Sporternährung nicht dazu. Ich würde es auch selber nicht machen. Dieser Reflex, mit Nahrungsergänzungsmitteln Gesundheit zu optimieren, ist ein sehr schädlicher, weil in diesem Fall muss man jetzt nicht fürchten, dass man davon negative Effekte hat, soweit wir das wissen. Aber es ist immer so, dass Bestandteile aus Lebensmitteln isoliert angewendet eine andere Wirkung entfalten, als wenn sie komplett eingebettet sind in diesem Lebensmittel. Manchmal verliert sich die Wirkung sogar. In diesem Fall ist das nicht so.
Wo wären das denn drin, in welchem Lebensmittel?
Ja, das kommt noch dazu, weil in Fisch und Fleisch ist das eben reichlich enthalten. Und nur die jungen Sportler essen eben auch Fisch und auch Fleisch. Und dann ist von einem Mangel auch gar nicht auszugehen.
Und ich finde, mit 15 muss man nicht irgendwas einnehmen, um die bauen doch sowieso Muskeln auf,
aber,
wenn die sich
sowas ein
bisschen bewegen, oder?
Ja, also ja. Bis Anfang 20 geht der Muskelaufbau fast schon von ganz alleine. Da muss man es auch nicht übertreiben. Und am Ende, es sieht keiner den Unterschied, Jungs. Ich sehe es nicht, die Frauen sehen es auch nicht.
Also Julian, ich glaube, du bist hier der Vernünftigste unter deinen Freunden. Das gefällt mir sehr gut. Daniel hat uns geschrieben und ich habe auf seinen Wunsch hin seinen Namen geändert. Er will nicht erkannt werden, obwohl er wirklich ein gutes Anliegen hat. Und zwar würde er gerne wissen, wie er seine Verwandten an gesünderes Essen heranführt. Also in diesem Fall geht es offenbar darum, es geht auch um Kinder, aber er lebt mit diesen Kindern nicht in einem Haushalt. Und bei diesen Kindern kommt offenbar nicht so wahnsinnig viel Gesundes auf den Teller, sondern bei diesen Verwandten gibt es halt Fertiggerichte, Limonaden, Gebäck, Wurstwaren. Und ich glaube, das treibt Daniel ziemlich um. Und er würde gerne wissen, was er denn tun kann, sozusagen in eine andere Familie oder in die Verwandtschaft hineinwirken. Das ist ja eine ganz schöne Aufgabe.
Ja, ja, ja. Also toll. Also find ich ja toll, dass es auch, also super, Daniel. Es ist bloß schwierig, Menschen, die eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten von außen näher zu bringen. Was man machen kann, ist, man kann, wir nennen das so ein bisschen Nudging, das heißt immer mal so kleine Häppchen anbieten. Das heißt, im Gespräch mit dieser Familie macht es Sinn, mal die eine oder andere neue Erkenntnis aus unserem Podcast hier zum Beispiel zu erzählen, welche ungesunden Nebenwirkungen falsches Essen haben kann oder auch ganz sicher hat. Und das ist nur schwierig, wenn Leute das nicht wollen und glauben, sie sind auf dem richtigen Weg und sie wollen nichts ändern. Dann kann man es von außen nicht machen. Man kann es von außen nicht reintragen. Man kann es nur durch kleine Informationen oder auch mal vielleicht das ein oder andere Kochbuch mal schenken zum Geburtstag und auch selber durch gutes Vorbild versuchen zu überzeugen und mit weiteren kleinen Informationen. In dieser Familie wird es mit Sicherheit Leute geben, die irgendwelche Krankheiten haben. Und dann hat man einen Grund, auch mal darüber zu sprechen, dass Ernährung solche Krankheiten verhindern kann. Und ganz klar nochmal, also ein Hauptargument, auch besser zu essen, ist auch die Lebenserwartung. Nicht nur gesünder zu sein, sondern auch eine bessere Lebenserwartung zu haben und weniger Krankheiten zu bekommen. Das würde ich immer mal wieder fallen lassen, weil das Hauptargument ist, weshalb wir das ja hier auch alles machen, ist, dass 90% unserer Erkrankungen in Deutschland ja hausgemacht sind durch falsches Verhalten und dabei spielt die Ernährung die wichtigste Rolle. Wie bitte? Wollen wir uns das leisten, dass wir uns krank essen? Ja, also wir werden uns das nicht mehr leisten können, weil das Geld geht alle langsam in Deutschland. Das hat ja, glaube ich, auch jeder begriffen.
Und Daniel hat ja auch geschrieben, er ist 26 Jahre alt und setzt seit einigen Wochen ihre Tipps, Herr Riedel, um. Seither fühlt er sich sehr viel besser und hat sichtlich an Bauchfett verloren. Das heißt, er ist natürlich für seine Verwandtschaft eigentlich ein gutes Beispiel, dem man es schon ansieht, dass er was verbessert hat und dass es ihm besser geht. Er hat aber noch zwei Fragen. Und zwar würde er gerne wissen, was Sie von der Zellkultivierung von Lebensmitteln halten. Also Laborfleisch, Laborfisch. Weil grundsätzlich findet er gut, dass dafür keine Tiere mehr getötet werden müssen. Aber er hat so ein bisschen Angst vor dem, was die Lebensmittelindustrie da halt zusammen, jetzt sage ich mal ganz böse, puncht.
Richtig, genau. Das ist auch das große Problem. Wenn man tatsächlich Fleisch in der Retorte züchtet und es ist identisch. Mhm. Wir kennen das ja auch von bestimmten Medikamenten. Heutzutage wird ja Insulin nicht mehr aus der Schweinebauchspeicheldrüse entnommen, sondern es wird von Bakterien hergestellt, künstlich, aber es ist absolut identisch. Wenn wir so naturidentisches Fleisch herstellen können, habe ich da überhaupt gar keine Sorge. Sobald dort wieder mit Verfälschungen und Chemie rangegangen wird, habe ich meine Sorge. Derzeit ist es bloß noch so teuer, dass das noch nicht spruchreif ist. Aber möglicherweise ist das dann eine Alternative. Ja.
Letzte Frage von Daniel. Er interessiert sich für Soja und isst offenbar auch gerne Soja und macht sich aber Gedanken, was das auf den Östrogenspiegel des Mannes für einen Einfluss haben könnte. Und ist übermäßiger Konsum kritisch für den Mann?
Ja, es ist jetzt die Frage, was ist übermäßiger Konsum? Also das, was man normalerweise in Deutschland an Tofu isst, ist sicherlich nicht kritisch. In Asien essen Männer dort auch
sicher sehr viel mehr als hier.
Mehr Tofu, genau. Ja. Wir wissen, dass diese Isoflavone hormonähnliche Wirkung hat, also im Bereich der Östrogenwirkung, die Männer ja auch haben. Wobei man auch sagen muss, es hat aktivierende und hemmende Eigenschaften, das ist ein bisschen komplizierter. Man kann sich sagen, wenn ich jetzt Tofu esse, dann werde ich weiblicher und ich kriege größere Brüste als Mann. Und die Stimme wird heller. Das ist natürlich nicht so, das ist ganz klar. Das ist ja mal so eine Vorstellung, die dann immer so...
Man verweiblicht
komplett. Ja. Nee, das ist eben nicht so. Die aktuelle Studienlage sagt ganz klar, überhaupt Männer, ihr könnt Sojaprodukte essen. Und da gibt's keine Warnung. Vielleicht noch ein Argument dafür. Es spricht vieles dafür, dass Sojaprodukte bei Männern die Wahrscheinlichkeit für Prostataerkrankungen und insbesondere Prostatakrebs vermindern. Und das ist eine Sache, die ist einfach in Asien seltener als bei uns. Liegt allerdings auch daran, dass man in Asien in Teilen auch sehr viel pflanzlich bezogener ist. Das sollten wir Männer auch machen. Und ich esse auch gern Tofu. Und ich kann nur sagen, ran da. Man braucht keine Verweiblichung zu befürchten. Nach aktuellem Wissen ganz bestimmt nicht. Und darüber wird ja schon seit Jahrzehnten gesprochen.
Ja, herzlichen Dank. Ich habe mich gefreut, dass uns einfach auch viele Männer geschrieben haben diesmal, die um Rat gefragt haben.
Ja, ne?
Wir sind ja sonst eher so ein bisschen frauenlastig, aber wir haben auch viele zuhörende Männer.
Ja, also ich sehe das auch auf der Straße, wenn ich so angesprochen werde. Es sind auch wirklich junge Männer unter 30, die sich Gedanken machen.
Ja.
Die sehen auch ihre Umwelt und denken, hey, der ist krank, meine Mutter ist krank, ich kriege jetzt die gleichen Krankheiten wie meine Eltern. Mhm. Ja, ihr kriegt die gleichen Krankheiten wie eure Eltern, wenn ihr genauso lebt. Ja,
und
die Wahrscheinlichkeit ist groß.
Ihr
kriegt sie früher, genau. Ja.
Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
Ja, vielen Dank. Aber jetzt haben wir reden immer vom Essen und heute haben wir keinen, der uns hier was hingestellt hat und damit wir was essen können. Aber Sie haben uns ein Rezept mitgebracht, nehme ich doch an.
Nüsse stehen ja bei uns ganz auf dem Thron und auf Platz 2 rangieren ja schon die Hülsenfrüchte. Und deshalb habe ich ein ganz simples Gericht diesmal rausgesucht mit den beiden Kronprinzen der Ernährung.
Super.
Hier haben wir einen Salat mit Bohnen und Cashewkernen und hier mal einen Blick drauf, für den, der es sehen kann im Film. Ein super bunter, leckerer Salat. Wir haben hier die Kombination von Hülsenfrüchten, Eiweiß, Nusseiweiß und Mozzarella. Diese Eiweiße zusammen werden insgesamt viel besser aufgenommen, wenn ich sie zusammen esse, als wenn ich sie einzeln essen würde. Und dazu natürlich hier nochmal Basilikum mit dabei, Römersalat, Olivenöl, Balsamico. Also was ganz Einfaches, ein bisschen körniger Senf. Das ist schnell gemacht. Und diese Portion hier hat 25 Gramm Eiweiß. Das ist das, was wir für eine Mahlzeit auch brauchen. Und damit ist man wirklich satt. Das ist auch für Frauen besonders toll, die gerne Salat essen, aber dann immer ein bisschen darunter leiden, war ein bisschen wenig Eiweiß drin.
Mm. Sieht köstlich aus und habe ich, glaube ich, alles zu Hause. Kann ich mir, also ich habe es jetzt besser als ihr, ich kann mir das nämlich heute Abend schon machen. Na gut, wenn ihr das hört, könnt ihr euch das auch machen. Aber ich kann ein bisschen früher starten.
Das
sieht
Gericht,
sehr, sehr gut aus und sehr frühlingsfrisch.
Das Gericht ist aus meinen 80 besten Rezepten gegen Bauchfett. Bauchfett ist ja unser Thema Nummer 1, weil Bauchfett ist das, was uns eben die ganzen Zivilisationskrankheiten fördert. Und das ist eben genau das, was wir so wieder essen sollten. Und der letzte, Daniel sagte auch, er hat seine Ernährung umgestellt in dieser Art und Weise und das Bauchfett ist weniger geworden. Ich kann nur dazu raten, dieses Cashew-Bohnen-Salätchen, das trägt dazu bei.
Das ist ein ganz tolles Rezept und ich finde, man sieht diesem Rezept wirklich den Frühling an und danach lechzen wir ja alle gerade.
Ja, und man hat alles zu Hause. Ich habe auch alles zu Hause. Bisschen Salat, ne?
Habe ich immer.
Ja.
Hab ich immer im Kühlschrank.
Muss immer mal weg.
Ja, genau. Muss immer weg. Jeden Tag muss er weg. Aber wird auch jeden Tag gegessen. Ja, herzlichen Dank. Wir waren lange heute, aber wir mussten ja auch ausführlich über den ganzen Katalog des Bürgerrats sprechen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und freue mich aufs nächste Mal.
Wenn ihr weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt zu gesunder Ernährung und Tipps bekommen wollt, dann folgt mir auf Dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter bei My Food Doctor. Eine extra Ernährungsdoc-Show gibt es im April 24 in Flensburg, Lübeck, Hannover und Düsseldorf. Es sind noch Karten vorhanden. Wir sehen uns wieder. Tschüss.
Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in 2 Wochen. Podcast von Funke.